7, Vers 12, da hat man diese Gegenseitigkeit, was wir einander tun oder zum Teil eben auch, dann kommen Aussagen, was wir einander nicht tun. Und ich würde hier gerne heute Morgen einfach mal zusammentragen, ohne jetzt ganz viel Kommentar dazu abzugehen, mit euch einfach mal ein paar Bibeltexte lesen, wo es darum geht. Und deswegen habe ich meinen Computer angeworfen und habe also eine Suche gemacht, damit es genau funktioniert, weil im Deutschen ist es ja dann so, je nach Übersetzung kann das sein, dass das an zwei verschiedenen Stellen dann einfach unterschiedlich übersetzt ist und vielleicht da im Deutschen jetzt nicht immer das Wort einander wörtlich steht. Und damit wir keine Verse verpassen, habe ich die Suche dann eben im griechischen Text gemacht und die passende Wortform dazu gewählt. Und als erstes Mal habe ich mich hingesetzt und dachte, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich suche mal alle Stellen raus, wo das Wort in Griechisch heißt Allelon, einander, in Verbindung mit einem Imperativ, mit einer Aufforderung, mit einem Befehl taucht. Also wo tut das einander. Eine Liste machen lassen vom Computer und habe das dann mal zusammengetragen. Und dann ist es natürlich so, dass es verschiedene Themen gibt, die anderen, und nicht jedes Thema nur einmal. Es gibt verschiedene Verse in verschiedenen Büchern, die das gleiche Thema ansprechen, an verschiedene Leute vielleicht auch geschrieben, zum Teil im Neuen Testament. Und ich habe das dann mal sortiert, so in einer Tabelle ein, und dabei was Lustiges festgestellt. Dann habe ich meine Frau gefragt, und ich sag, was denkst du eigentlich, was die häufigste Aufforderung ist im Neuen Testament, was wir einander tun sollen? Ja. Vergeben, das ist meine, auf jeden Fall gibt es das im Neuen Testament. Wer hat noch eine Theorie? Liebe, ja? Sonst noch? Was? Dienet einander, das ist auch gut. Das sind alles gute und christliche Sachen, auf die wir nachher alle kommen werden, weil die natürlich in der Liste drinstehen. Aber die häufigste Verbindung des Wortes einander mit einer Aufforderungs- oder Befehlsform im Neuen Testament, die hört sich zum Beispiel im Römer Kapitel 16 so an. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligem Volk gehört. Oder im 1. Korinther 16, alle Geschwister, die hier sind, lassen euch grüßen. Grüßt einander mit einem Kuss, als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk tut. Nochmal, 2. Korinther 13, grüßt einander mit einem Kuss, als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Und dann nochmal in 1. Petrus Kapitel 5, damit ihr auch merkt, das ist nicht bloß der Paulus, wo sowas schreibt, ja. Grüßt einander mit einem Kuss, als Ausdruck dafür, dass ihr einander liebt. Es gibt kein anderes Thema, das im Neuen Testament öfter in Verbindung mit einander und einer Befehlsform vorkommt als das. Ja, und daher kommt mein Predigttitel heute Morgen, ja, wo es ja um die heiligen Küsse geht, so heißen sie beim Luther, da heißt es dann, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Ja, und natürlich, jetzt schmunzeln wir alle. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Leute sich heute Morgen mit einem Kuss begrüßt haben, als ihr hier reinkamt. Wir Deutschen sind da ja etwas anders gestrickt, ne? Ich habe an einer internationalen Schule studiert. Als ich dort war, waren Leute aus 35 verschiedenen Ländern dort. Rund um die Welt, völlig unterschiedliche Kulturen. Da fällt einem das erstmal auf. Da fällt einem auf, dass in unterschiedlichen Kulturen, da gibt es so eine Grenze, wie nahe einem der andere kommen darf, bevor es ungemütlich wird. Ja? Und die ist ganz, je nach Land ganz unterschiedlich, auch nach Person ganz unterschiedlich, aber so, man kann das schon so ein bisschen kulturtypisch sehen. Und da stellt man zum Beispiel fest, dass in Deutschland die Grenze sehr weit weg liegt. Also die Lieblingsbegrüßung von dem Deutschen, das haben meine ausländischen Freunde immer gesagt, die sieht ungefähr so aus. Ich begrüße mal den Freddy. Freddy, guten Morgen, schön, dass du da bist, ja? Ja? Wisst ihr, wie man sich in Belgien begrüßt? Ja? Ja? Mua. 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 Ja? Also wenn dein Nachbar dir auf der Straße begegnet, ja, und wenn du morgens zu Hause rauskommst und er würde dich so begrüßen, ich glaube, das wäre dir etwas unbehaglich, vermutlich. Ja? Genau, also es gibt da noch ganz andere Kulturformen, es soll auch angeblich welche geben, ich habe das nie persönlich nachgeprüft, wo sich die Männer zur Begrüßung gegenseitig auf die Brust spucken. Ja. So, gut, jetzt sind wir alle froh, dass wir im Schwabenland wohnen, ja, genau. Natürlich müssen wir diese Texte jenseits von allem Schmunzeln und Lächeln in ihrem kulturellen Hintergrund sehen und verstehen, was Paulus damit auffordert. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, irgendwelche Schwaben jetzt aus ihrer Bequemlichkeitszone rauszuzwingen und zu sagen, in Zukunft gibt es hier immer Begrüßung mit Kuss an der Tür. Unser Begrüßungsdienst darf sich schon mal umstellen, ne? Nein. Aber wir müssen ja schauen, was steht dahinter. Und einfach mal festhalten, es geht um eine Beziehung zueinander, die von einer innigen Herzlichkeit geprägt ist, die sich wahrscheinlich nicht mit einem möglichst weit entfernten Fingerspitzenhandschlag oder so einem Hi im Vorübergehen, ja, ohne Berührung, wiedergeben lässt. Es geht um ein enges Miteinander. Und wie sich das dann in unserer Kultur ausdrückt, dass das sicher einen anderen Ausdruck findet als den Kuss, das mag durchaus sein. Aber darum geht es. Es geht um eine ganz enge, liebevolle, innige Gemeinschaft miteinander. Das dürfen wir ruhig mal festhalten an dieser Stelle. Jetzt habe ich an der Stelle natürlich festgestellt, und da muss ich ehrlich sein, dass meine ursprüngliche Suche vielleicht ein bisschen zu eng gefasst ist. Ich habe dann relativ schnell festgestellt, wo unser Miteinander macht, die einfach nicht grammatisch in einer Befehlsform stehen. Und dass deswegen meine Suche nicht ausreicht und dass man die weiterfassen muss, und das habe ich dann auch getan. Das sieht dann die Statistik wieder ein bisschen anders aus, kann ich euch versichern. Und wir gehen einfach mal durch und wir schauen, was da zusammenkommt. Wie gesagt, jetzt ohne immer so viel Kommentar wie jetzt zu dem heiligen Kuss, aber der war es doch wert, oder? Genau. Da geht es dann zum Beispiel um Frieden. Das Neue Testament beschreibt Gottes Familie als eine Familie, die von Frieden gekennzeichnet ist. Zum Beispiel Markus Kapitel 9, die berühmte Geschichte mit ihr seid das Salz der Erde. Da heißt es dann, habt Salz in euch, weil das Salz ja seine Kraft nicht verlieren hat. Und haltet Frieden untereinander. Römer Kapitel 14. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und womit wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Galater Kapitel 5. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Gottes Familie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die im Frieden miteinander leben. Weiter. Römer, Kapitel 12. Das haben wir mal übrigens, wer sich erinnert, ein ganzes oder fast dreiviertel Jahr lang haben wir nur Römer Kapitel 12 gemacht. Könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da kam dieser Vers auch schon. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind, und haltet euch nicht selbst für klug. Ich fasse das einfach mal unter Gemeinschaft zusammen. Menschen, die miteinander unterwegs sind auf ein gemeinsames Ziel zu. Und die sich verbunden wissen. Und wo sich einer nicht über den anderen erhebt und für klüger hält, sondern die miteinander diesen Weg gehen. Freundlichkeit. Epheser Kapitel 4, Vers 32. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und das sind immer so Sätze, wo man nochmal einsickern lassen muss und nochmal nachdenken. Immer wenn es heißt, so wie auch Gott, dann müssen wir darüber nachdenken, wie Gott mir in Christus vergeben hat. Dann werden erst die Dimensionen klar von dem, was das annimmt in diesem Moment. Keiner soll sich über den anderen erheben, Epheser 4, Vers 2. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Gottes Gemeinschaft, Gottes Gemeinde, seine Familie ist eine Gemeinschaft, die von Freundlichkeit miteinander bestimmt wird. Respekt ist ein Thema. Wieder Römer 12, Vers 10. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Das ist fast ein Wettbewerb, der da abgeht. Wer zollt dem anderen am meisten Respekt? Und damit fängt es an. In Gottes Gemeinschaft, dass wir Respekt haben voreinander. Und da gehört dann auch der nächste Punkt relativ nahe dazu. Wenn es dann im Römer 14 zum Beispiel auf, hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Und vielleicht ist an dieser Stelle gut, gleich mal zu bemerken, dass dieses Wort im Griechischen sehr weit gefasst ist. Und da durchaus auch die deutsche Übersetzung beurteilen mit drunter fällt. Ja? Also da geht es nicht nur über dieses, wenn ich den anderen als ganz schlimmen Sünder erkenne, sondern das fängt schon viel früher an, diese Geschichte. Statt den Bruder oder die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall bringen könnte. Jakobus Kapitel 4. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich als ein Richter auf, statt es zu befolgen. Nochmal Jakobus, Kapitel 5, Vers 9. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, auch wenn das der deutsche Nationalsport ist. Klagt und jammert nicht übereinander, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Gottes Gemeinde, seine Familie, wird beschrieben als eine Gemeinschaft, die vorurteilsfrei miteinander unterwegs sind. Und der nächste Punkt hängt damit wieder ganz eng zusammen und ist die Jahreslosung vom letzten Jahr. Die könnte man ja noch im Ohr haben. Darum ehrt Gott, Römer 15, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Oh ja, da ist schon wieder so ein Vergleich drin, ne? Wie Gott es getan hat bei uns. Und damit wird es wieder riesengroß, diese Annahme. Gottes Annahme für uns unendlich groß, wenn er mich annimmt, so wie ich bin, mit allem dem, was ich bringe. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Wahrheit. Epheser Kapitel 4, Vers 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibs. Oder Kolosser 3, Vers 9. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Gottes Familie, seine Gemeinde, ist eine Gemeinschaft, wo sich Menschen wahrhaftig begegnen. Ohne Fassade, ohne falsche Geschichten, ohne irgendwas dazu zu dichten, wo die Wahrheit regiert. 1. Korinther, Kapitel 11, Vers 33. Das ist mitten aus dem Abendmahlstext raus, den wir letztes Mal auch sehr intensiv nochmal miteinander gelesen haben. Was bedeutet das konkret, all die Erklärungen auch über, wie das Abendmahl ablaufen soll, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht. Und in diesem Fall konkret, wartet, bis alle da sind. Das ist das Problem in Korinth. Gottes Familie ist eine Gemeinschaft von Menschen, die aufeinander Rücksicht nehmen, die bereit sind, aufeinander zu warten, die bereit sind, einen Schritt zurückzutreten, um des anderen Willen vielleicht da auch mal eine Einschränkung in Kauf zu nehmen, um seinetwillen Rücksicht. Dazu gehört sicher dann auch, das habt ihr vorher gesagt, das Dienen. Galater Kapitel 5, Vers 13. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Und ganz konkret hat es Jesus natürlich vorgemacht mit seinem ganzen Leben, aber dann nochmal auf den Punkt gebracht an dem letzten Abend, den er vor seiner Verhaftung mit den Jüngern verbringt, als er sich niederkniet und das Handtuch und die Schüssel nimmt und anfängt, ihnen ihre dreckigen Füße zu waschen. Und dann sagt er im Johannes Kapitel 13, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Es gibt Gemeinden, die das bis heute als Ritual feiern. Das war ja jetzt gerade wieder ganz groß in der Presse, dass der Papst in Zukunft auch Frauen die Füße waschen lassen will oder so in der Art, ne? Und das sind sicher Momente, die einen nochmal zum Nachdenken bringen können, so ein Ritual, wie uns auch das Mahl zum Beispiel daran erinnert, an das, was Gott getan hat. Aber ich glaube, dass es Jesus um deutlich mehr geht, als um irgendeine Zeremonie, wo jetzt hier ein paar ausgewählten Menschen aus der Gemeinde symbolisch die Füße gereinigt werden, die man morgens sowieso unter der Dusche sauber gemacht hat. Ja, sondern es geht um diese Haltung des Dienens, dass sich unterordnen und unter anderen sagen, ich bin für dich da und selbst so eine Arbeit würde ich um deinetwillen aus Liebe zu dir übernehmen. 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Ganz kurzer Vers, tröstet euch gegenseitig mit eurer Gewissheit. Ganz konkret ist der Zusammenhang der, wo es darum geht, was mit den Verstorbenen passiert ist, mit denen, die gestorben sind, bevor Jesus wiederkommt. Und Paulus spricht von dieser herrlichen Hoffnung des Glaubens, dass weil Jesus auferstanden ist, auch wir eines Tages auferstehen werden. Und dass sowohl diejenigen, die schon tot waren und die zu neuem Leben erweckt werden, als auch die, die noch leben, gemeinsam ihm entgegengehen und dann für immer bei ihm sein werden, so die große Auferstehungshoffnung des christlichen Glaubens. Und dann als Abschluss dieses wunderbaren Textes, den ich mit Liebe bei jeder Beerdigung wieder lese, weil er einfach so stark über das Grab hinaus redet. Und der Schluss dieses Textes ist, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Und ich glaube, dass es da nicht nur um die Auferstehungshoffnung geht, wenn man das anwendet, sondern dass es da allgemein dann ganz auch um die Gewissheit unseres Glaubens geht, mit der wir uns immer wieder gegenseitig trösten und aufrichten dürfen, weil nicht jeder in jedem Moment so stark ist, dass er gerade sagen kann, klar, ich weiß ja, was ich glaube und das hilft mir jetzt, weil man das braucht manchmal, dass es einem ein anderer zusagt, dem es vielleicht in dem Moment nicht so schlecht geht wie mir. Dazu gehört auch die Gegenseitigkeit. 1. Thessalonicher 5, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Oder Römer 1, Vers 12, da schreibt Paulus davon, dass er jedes Mal, wenn er nach Rom kommt, wenn er da dorthin kommt, dass er möchte, dass wir durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Römer Kapitel 14, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Oder Römer 15. Im Übrigen bin ich persönlich davon überzeugt, liebe Geschwister, dass ihr durchaus selbst in der Lage seid, all das zu tun, was gut und richtig ist. Es fehlt euch in keiner Weise an der nötigen Erkenntnis. Und ihr seid daher auch fähig, einander mit seelsorgerlichem Rat zu helfen. Gottes Familie es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs sind, die sich ermutigen, die sich Kraft zusprechen, die Gottes Trost und Erbauung in das Leben der anderen hineinsprechen und sich gegenseitig helfen, im Glauben auf ihn zu wachsen. 1. Thessalonicher 5. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Oder Hebräer Kapitel 10. Und weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Gottes Familie wird beschrieben als eine Gemeinschaft von Menschen, die unterwegs sind und die Gutes zum Leben des jeweils anderen beitragen. Wo ich weggehen kann von einer Begegnung, wo ich sagen kann, das hat mir gut getan. Wo man mich fragen kann, warum gehörst du zu diesem Haufen? Und ich sagen kann von ganzem Herzen, weil mir die Begegnung mit diesen Menschen gut tut. Jakobus wieder, Kapitel 5. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Da ist natürlich so ein ganz bekannter Heilungstext, den wir auch immer wieder lesen, wenn es darum geht, dass wir Gott um Heilung bitten und glauben, dass Gott auch noch heilt. Aber mir ist eigentlich jetzt gerade in diesem Zusammenhang der erste Teil des Verses wichtig, wo dieser Einander-Text drinsteckt, nämlich bekennt einander eure Sünden. Das ist spannend. Weiß nicht, wie oft du schon mal jemand, der jetzt vielleicht hier im Raum sitzt, eine Sünde bekannt hast. Also so meine Wahrnehmung ist, dass wir eigentlich immer viel besser da drin sind, wenn es darum geht, dass wir dem anderen sagen, was seine Sünde ist, ja, und ihn darauf hinweisen. Gottes Familie wird beschrieben als eine Gemeinschaft und das ist stark. Denn es gibt nicht viele Arten von Gemeinschaft, die so weit gehen, dass man in dieser Gemeinschaft ohne Angst zu haben, über seine Fehler reden kann. In den meisten Arten von menschlicher Gemeinschaft ist das ein Punkt, wo man sich zurückhalten muss, wo man weiß, wenn ich das hier sage, dann bin ich unten durch. dann wollen die anderen nichts mehr mit mir zu tun haben. Oder dann wird es vielleicht nach außen getragen und es wird mir ewig nachgetragen und sowas. Gottes Familie wird beschrieben als eine Gemeinschaft von Menschen, die untereinander ehrlich und ohne Angst haben zu müssen, über ihre Fehler reden können. Das braucht ganz, ganz viel Vertrauen. Das braucht ganz, ganz viel Willen, als Gemeinschaft vorwärts zu gehen und sich nicht über den anderen zu erheben und sagen, was bist auch du für einer, dass du solche Sachen machst. Damit eng zusammenhängt natürlich auch der nächste Punkt. Kolosser 3, Vers 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Also eine Gemeinschaft, die noch darüber hinausgeht, die nicht nur auf die Fehler des anderen hört, und das ist ja durchaus so, dass die Fehler des anderen mich vielleicht direkt betreffen. Dass der mir was gesteht, dass er nicht sagt, ja, da habe ich mal irgendwann irgendwo in einer völlig anderen Situation mit Leuten, die du nicht kennst, und alles habe ich mal hier Folgendes gemacht. Sondern vielleicht ist ja was, was mich direkt betrifft, was mich auch verletzt, was mir auch zu schaffen macht. Gott wünscht sich eine Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, einander auch das, was ihnen gegenseitig, was sie sich angetan haben, zu vergeben. Römer, Kapitel 12, Vers 5. Genauso sind wir alle, wie viele und unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Und dann ein Stück weiter, denn im ersten Korintherbrief kommt es auch im 12. Kapitel wieder, dieses Bild von dem Leib Christi als Bild für die Gemeinde, wo jeder so seinen Platz hat. Und da schreibt Paulus, es darf im Körper nicht zu einer Spaltung kommen, vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Hebräer Kapitel 10 nochmal, und wenn wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Also beschrieben wird eine Gemeinschaft von Menschen, die Verantwortung übernehmen, der eine für den anderen. Die sehen, wie es dem anderen geht und die bereit sind, etwas zu tun, dass es ihm gut geht. Dazu gehört dann natürlich auch der Punkt der Demut. Philipper, Kapitel 2, Vers 3. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, um von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Ganz konkreter Ausdruck davon könnte dieser Punkt sein, Gastfreundlichkeit. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 9. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Und dann vielleicht, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, bringt der Paulus im Römer Kapitel 15, Vers 5 auf den Punkt, was für eine Gemeinschaft es ist. Denn er sagt, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Jesus Christus als Maßstab dessen, wie wir miteinander umgehen, das ist eine steile Forderung. Und damit begreift ihr vielleicht schon auch, dass das alles zusammen letztlich einmündet in einen großen Punkt. Und da hattet ihr natürlich vorher recht. Also wenn man nicht nur nach Befehlsformen sucht, sondern die Zusammenfassung, dann ist der eine zentrale, alles übergreifende Punkt, der, über den am meisten geredet wird in Bezug auf unsere Beziehungen miteinander im Neuen Testament, natürlich der Punkt der Liebe. Bleibt niemand etwas schuldig, Römer Kapitel 13, Vers 8. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, der hat damit das Gesetz erfüllt. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 22. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, so dass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Und dann natürlich bei Liebe landet man irgendwann zentral bei Johannes. Bei diesem letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt, wurde es immer wieder wiederholt und deswegen haben wir Teile von diesem Text auch jetzt als Eingangstext gelesen heute Morgen. Ich gebe euch ein neues Gebot, sagt Jesus, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und wieder dieser Vergleich, wie ich. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also als Erkennungszeichen schlechthin für Christenheit wird dieser Begriff der Liebe gestellt. Das ist spannend, ne? Das einfach nochmal für sich vor Augen zu halten. Das Erkennungsmerkmal eines Christen im Neuen Testament ist kein Glaubensbekenntnis. Ist nicht irgendein Bekenntnistext, wo abgefragt wird, stimmst du dem zu oder nicht? Und daran kann ich beurteilen, ob du ein Nachfolger Jesu bist oder nicht. Ist auch keine Antwort auf ethische Fragen. Und das ist in unserer Zeit gerade richtig spannend, wenn ich so reingucke, gerade auch in die, ich sag mal, evangelikale Welt, wo es Tendenzen gibt, und ich finde das sehr bedenkliche Tendenzen im Neuen Testament, wo Leute Einzelfragen, wie zum Beispiel die Frage, was ist deine Position in Bezug auf Homosexualität? Das nehme ich jetzt mal einfach als Beispiel, weil es immer wieder auftaucht, wo Leute diese Einzelfragen zu einer Prüfung erheben wollen, ob jemand ein echter Christ ist oder nicht. Die Frage, woran das Neue Testament das festmacht, ist nicht eine solche Frage, sondern diese eine zentrale Frage Jesu. Liebt ihr einander? Daran wird man erkennen, ob ihr meine Jünger seid oder nicht. Nochmal Johannes 15. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und dann noch zum Paulus, 1. Thessalonicher 3, für euch erbitten wir vom Herrn eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen, eine Liebe, die so überströmend ist, wie unsere Liebe zu euch. 1. Thessalonicher 4, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben, Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. 2. Thessalonicher 1. Immer wenn wir für euch beten, müssen wir vor Gott für euch danken, liebe Geschwister. Wir können gar nicht anders, denn euer Glaube wächst und wird immer stärker und die Liebe jedes Einzelnen von euch zu allen anderen nimmt ständig zu. Das ist eine starke Gemeinde dort. Hebräer Kapitel 10 nochmal, haben wir schon ein paar Mal gelesen heute Morgen, aber es kommt halt nochmal. Und wenn wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Zurück zum Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Denn darum geht es ja bei der Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Worum geht's? Ihr sollt einander lieben. 1. Johannes 3, Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. 1. Johannes 4, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 4, meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Nochmal 1. Johannes 4. Ihn selbst, Gott den Vater, hat nie jemand gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Und dann noch 2. Johannes, Kapitel 1. Damit bin ich beim eigentlichen Anliegen meines Briefs, schreibt Johannes dort. Was ich euch schreibe, ist allerdings nichts Neues. Vielmehr möchte ich euch an jenes Gebot erinnern, das uns von Anfang an gegeben war. Das Gebot, dass wir einander lieben sollen. So, und das war jetzt eine lange Liste. Was machen wir jetzt damit? Und es ist klar, das ist ja immer einfach, Menschen aufzulisten und sagen, so, jetzt macht mal. Ja. Und das sind so die typischen Predigten, von denen man dann nach Hause geht und so richtig wie es mit so einer großen Keule erschlagen ist, weil man eigentlich gerade erst merkt, wie unzulänglich er ist. Also das merke ich ja bei mir selber. Wenn ich mir jetzt all diese Punkte nochmal aufliste und so in Form von einer Checkliste, ja, mit so Kästle, wo man ankreuzen kann, wo es schon stimmt, ja, und ich darf nur da ein Kreuzle machen, wo ich auch zu 100% sagen kann, ja, mache ich, so lebe ich, dann gibt es ziemlich wenig Kreuzle. Ja? Und es hilft uns ja aber auch nicht weiter, wenn wir jetzt alle nach Hause gehen und feststellen, wir schaffen das sowieso nicht. Trotzdem könnten wir vielleicht als erste Beobachtung aus dem Ganzen durchaus mal vorhalten, es gibt noch viel Luft nach oben. Ja? Also, ich glaube nicht, dass wir heimgehen können und sagen, so, ja, super, haben wir nochmal gehört, verstanden, wussten wir eigentlich alles schon, machen wir auch wunderbar. Ich glaube, das müssen wir uns alle ehrlich eingestehen, da ist noch Luft nach oben. Ja? Man kann da noch was verbessern in dieser Sache. Und das sage ich jetzt ohne irgendwelche ganz große Kritik. Ich will gar nicht jetzt irgendwie hier für den Eindruck sorgen, hier Volksmission Freudenstadt, das ist ja die allerletzte Gemeinde, die kriegen das überhaupt nicht auf die Reihe, gar nicht. Ich freue mich über unsere Gemeinde, über ganz vieles, was ganz wunderbar funktioniert. Ich bin froh und ich kann ganz ehrlich sagen, wir haben eine gute Gemeinde. Aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Man muss das ehrlich gegenüber sich feststellen, es gibt noch Luft nach oben. Das Zweite, was wir festhalten sollten aus dieser ganzen Liste als zweite Beobachtung ist, wir brauchen den Heiligen Geist. Sonst wird das nicht funktionieren. Ja, also das wird jetzt nicht funktionieren, wenn wir jetzt alle heimgehen und uns fest vornehmen, dass wir uns mehr lieben und fest vornehmen, dass wir gastfreundlicher und freundlicher werden und noch mehr Vertrauen zueinander entwickeln und noch ehrlicher miteinander sind. Am festen Vornehmen allein wird das ganze Ding nicht funktionieren. Aber es ist spannend, wenn man die Liste nochmal anguckt und dann mal feststellt, wie viele Punkte auf dieser Liste stehen, die direkt dann rauskommen aus dieser Liste von dem, was die Bibel die Frucht des Heiligen Geistes nennt. Von dem, was der Heilige Geist in unserem Leben schaffen möchte. Und dann stelle ich wieder mal fest, Gott will mir das auch gar nicht aufladen, dass er sagt, jetzt krieg das gefälligst mal hin, wenn du ein richtiger Christ sein willst. Sondern was Gott mir sagt ist, ich möchte dich verändern, dass es mehr in deinem Leben stattfindet und in deinen Beziehungen zu den anderen. Und meine Reaktion sollte nicht die sein, dass ich heimgehe und sage, oh, wie soll ich das jetzt auch noch alles hinkriegen? Sondern meine Reaktion darf sein, Herr, ich brauche deinen Heiligen Geist noch mehr. Komm du und verändere du mich. Und ich weiß, es wird Zeit brauchen, nicht weil es am Heiligen Geist liegt, aber weil ich auch noch irgendwo in der Geschichte bin, deswegen wird es Zeit brauchen, das wird mein ganzes Leben lang dauern, da wird immer Luft nach oben sein. Aber Herr, komm, ich stelle mich dir zur Verfügung, komm und tu du was und verändere du mich, dass ich mehr bereit bin und mehr fähig bin, Menschen hier in meiner Familie so zu begegnen, wie du dir das vorstellst. Das ist die zweite Beobachtung. Und dann kommt die dritte Beobachtung, die wir unbedingt mitnehmen sollten. Und damit reiht sich dann diese ganze Predigt überhaupt erst ein in unsere Serie und in das Anliegen, um das es uns geht, das wir auch letzten Sonntag ganz praktisch nochmal besprochen haben, weshalb wir auch diese Zettel hingeklebt haben. Denn es muss unbedingt auch am Ende dieser Liste die Beobachtung stehen, dass Gottesdienste allein mit Sicherheit nicht ausreichen werden, um diese Art von Gemeinschaft zu leben. Das geht nicht an einem Sonntagmorgen. Ein Sonntagmorgen kann ein Teil von diesem Ganzen sein. Sollte er sein. Denn überall, wo wir uns begegnen, da soll ja diese Art von Leben miteinander stattfinden. Aber wer ernsthaft sagt, das ist mein Ziel, ich habe diese Herausforderung Gottes gehört, ich möchte diese Art von Beziehung leben, der muss ehrlich feststellen, das kann man nicht an einem Sonntagmorgen mit 100 Leuten und Reihenbestuhlung machen. Das funktioniert nicht. Diese enge Art von Gemeinschaft, die hier beschrieben wird, die findet nicht im Nebeneinander sitzen statt. Diese enge Art von Gemeinschaft, die findet auch nicht in einem 2-Stunden-Programm mit Frontalbeschallung statt. Diese enge Art von Gemeinschaft, die kann nur da stattfinden, wo Menschen bereit sind, sich Zeit zu nehmen füreinander, Teile ihres Lebens zu teilen und zu sagen, da wollen wir hinkommen, so eng wollen wir zusammen leben. Und wir haben das ja letzten Sonntag für die, die da waren, auch nochmal sichtbar gemacht, wie das dann aussieht mit dem Beziehungsgeflecht, das entsteht und wie viele Fäden dann jeder Einzelne in der Hand hält. Und wo das einfach, das ist auch keine Art von Gemeinschaft, die man mit 100 Leuten überhaupt in dieser Form leben kann. Man kann Teile davon mit 100 Leuten oder mehr leben, mit der Gruppe, die jetzt hier im Raum sitzt. Aber es wird immer oberflächlich bleiben. Denn du kannst dich nicht so intensiv in das Leben von so vielen Menschen gleichzeitig investieren wollen. Das kann niemand. Und deswegen wünsche ich mir, wenn du heute Morgen einen Punkt mit heimnimmst, dann nimm doch bitte diesen mit heim, dass wenn wir als Gemeinde miteinander ernsthaft unterwegs sein wollen, diese Gemeinschaft zu leben, die Gott hier beschreibt, dann müssen wir Formen außerhalb dieses Gottesdienstes finden. Das wertet den Gottesdienst in keiner Weise ab. Der hat seine Stärken und seine ganz wichtige Funktion in einem Leben, wo uns auch als große Gruppe zusammenbringt, um Gott zu ehren. Aber wir brauchen diese Momente außerhalb. Deswegen haben wir diese Karte hier letztlich gemacht. Denn so ähnlich ist es. Was Ähnliches ist es ja auch eine Karte unserer Gemeindelandschaft, wo man es schon sieht. Und das finde ich schön, dass man das sieht, dass sich an ganz vielen Stellen so Gruppen zusammenballen, wo Menschen regelmäßig und ganz intensiv miteinander leben und Zeit verbringen und diese Gemeinschaft ein ganzes Stück mehr leben, wie wir es hier im Großen tun können. Wir sehen auch an dieser Karte und daran, das wird unsere Aufgabe sein, da in nächster Zeit dran zu arbeiten, dass wir da noch Arbeit vor uns haben und dass es da noch ganz viel Verstreutes gibt. Und wir sagen, in dieser Breite wird es immer nur ein Kratzen an der Oberfläche sein. Wir sagen, Herr, hilf uns da auch ganz praktisch enger zusammenzurücken und Orte zu finden, Wege zu finden, wo wir diese Gemeinschaft leben können. Und jetzt beten wir. Jetzt kommen wir zu ihm mit all dem, was uns da herausfordert. Und ich weiß zumindest für mich, dass das eine ganze Menge ist an dieser Stelle. Wie gut, dass ich damit zu Jesus kommen darf. Und ich sage, Heiliger Geist, komm neu in mein Leben und verändere mich. Ich kann so eine Liste nicht lesen, ohne ehrlich festzustellen, an wie vielen Punkten da noch wie viel Luft nach oben ist. Wie viel Veränderung es da noch braucht. Und da kann ich nur ehrlich sagen, und das weißt du, Heiliger Geist, dass ich dazu deine Hilfe brauche. Ohne dich geht es nicht. Komm du heute Morgen zu mir, komm du zu uns und wirke du neu. Bring mehr Frucht noch hervor in unserem Leben. Wir wollen ganz bewusst dir unser Leben dazu hinlegen und uns verändern lassen von dir. Wir sehen auch die praktischen Herausforderungen. Wir sehen, was zu tun ist und wir sehen, was das auch für uns bedeutet. Und nicht alle Schritte dazu sind einfach. Wir brauchen auch da deine Hilfe, den Mut, den nur du geben kannst, die Leitung und Weisheit von dir. Und dann wollen wir es anpacken, gemeinsam mit dir, für dich. Und noch mehr wachsen in diese wunderbare Gemeinschaft hinein, die du uns hier vor Augen führst. Danke, dass du da bist, Jesus, mit deinem Heiligen Geist. Komm, wirke du an uns. Ich lade jetzt unser Lobpreisteam ein, dass ihr nach vorne kommt. Und